Ich grüße euch ganz herzlich mit diesem jüdischen Gruß Shalom. Shalom, das heißt Friede sei mit euch. Und diesen mutmachenden Gruß möchte ich euch mitgeben am Anfang dieser Predigt, dass wir uns wirklich den Frieden zurufen, Frieden wünschen. Ja, ich möchte kurz was zu meiner Person sagen. Manche gibt es bestimmt, die mich noch kennen, die sich noch daran erinnern. Vor circa 40 Jahren war das hier meine Heimatgemeinde, wo ich ja aufgewachsen bin, Teenagerkreis, Jugendkreis. Ich einfach hier auch geistliche Wurzeln schlagen durfte. Und deswegen bin ich froh, mal wieder hier bei euch zu sein, hier in diesen Räumen zu sein, euch zu grüßen und mit euch Gemeinschaft zu haben. Auch wenn das jetzt nur über Zoom geht, über die Kamera. Aber ich freue mich, hier zu sein und grüße euch ganz herzlich. Ja, wo bin ich jetzt eigentlich? Was mache ich? Ich bin im Moment beim Christusforum Deutschland angestellt. Ich freue mich dort in diesem Bereich auch Gemeindeberatung, Gemeindecoaching, Gemeindebegleitung auch tätig zu sein und diesen Bereich auch zu leiten und weiter auszubauen und zu entwickeln. Das ist richtig schön, das macht Freude, Gemeinden zu unterstützen. Ich liebe einfach Gemeinde und freue mich, Gemeinden auch zur Seite zu stehen. Da bin ich mit 50% angestellt und die anderen 50% bin ich in Hannover, in einer Gemeinde, in einer Brüdergemeinde, wo es auch darum geht, dass wir Gemeinde entwickeln, Gemeindeentwicklung. 50% bin ich dort angestellt, seit 2 Jahren zuvor waren wir in Neubrandenburg, im Norden von Berlin, zwischen Berlin und Ostsee und haben dort Gemeinde gegründet und haben dort 26 Jahre gearbeitet. Und davor, das kennt ihr ja noch, waren wir in Wiedernest und hier in Höggeswagen. Soweit ein Stück weit zu unserer Historie und zu meiner Person. Ich möchte mit diesem Thema beginnen, was ihr mir als Thema gestellt habt. Es war das Thema oder ist das Thema Konflikte in Gemeinde. Wie gehen wir damit um? Ein sehr schwieriges Thema. Und ein sehr herausforderndes Thema und ich will euch einfach sagen, in einer halben Stunde oder 35 Minuten, was wir heute Zeit haben, können wir das Thema in keinster Weise behandeln. Es kann sein, dass wir das ein bisschen anreißen können, dass wir vielleicht einige Impulse hören und dazu möchte ich dich ermutigen, jetzt nicht zu erwarten, dass wir eine abschließende Thematik haben, sondern dass wir anfangen, darüber nachzudenken und vielleicht mal einen anderen Blick auf die Situation der Konflikte, in denen du vielleicht stehst, zu bekommen. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du diese Predigt vielleicht jetzt nicht unter dem Blickwinkel hörst, was der andere braucht, sondern dass du mal drüber nachdenkst, ob vielleicht das eine oder andere auch dabei ist, wo du etwas vielleicht brauchst, auch neues Denken auf den Konflikt, den du vielleicht erlebst. Und jeder von euch hat vielleicht eine andere Situation vor Augen, wenn er diesen Begriff Konflikt hört. Jeder andere versteht vielleicht auch etwas anderes unter Konflikten. Und von daher möchte ich dich einfach ermutigen, lass dich drauf ein, vielleicht von meinem Blickwinkel, den ich dir jetzt aus der Bibel herausgebe, darüber nachzudenken. Als erstes, was für mich wichtig ist, ist, dass die liebevolle Gemeinschaft wirklich das ist, worauf wir alle programmiert sind. Wir sind programmiert auf Gemeinschaft. Als Gott, der Herr, als der Schöpfer uns alle geschaffen hat, die Menschheit geschaffen hat, dann hat er einen Gedanken. Er hatte gesagt, ich möchte in Beziehung leben. Er hat den Menschen geschaffen und gesagt, ich möchte, dass du in der Beziehung mit mir lebst und ich möchte, dass ihr untereinander in einer Beziehung lebst. Und Gott selbst war ein Vorbild für Gemeinschaft, für konfliktfreie Gemeinschaft. Wenn man an Gott, den Vater, den Heiligen Geist und Jesus Christus denkt, dann ist das ein Vorbild für eine konfliktvolle Gemeinschaft. Aufeinander in Liebe ausgerichtete Gemeinschaft. Und genau das wünscht sich Gott auch für die Beziehung der Menschen untereinander. Gemeinschaft ist also von unserem Wesen her in der DNA von uns Menschen hineingelegt. Und wir haben eine Sehnsucht danach, eine liebevolle Gemeinschaft zu haben. Und wenn diese liebevolle Gemeinschaft da ist, dann erleben wir Glück, Erfüllung, eine tiefe Freude auch und etwas, was uns einfach zutiefst glücklich macht. Von daher, Gottes größter Wunsch Und eben auch sein Gebot ist diese liebevolle Beziehung. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Johannes 13, Vers 34 und 35. Dort steht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Weil das Gottes Wunsch ist, wie er uns geschaffen hat, ist es eben auch, dass er uns dieses Gebot mitgibt. Ein Gebot der Liebe. Das ist Gottes Auftrag und Wille an uns Menschen, dass wir einander lieben sollen. Und die Qualität der Liebe hat er gleich auch mitgegeben und gesagt, es ist die Liebe, wie ich euch geliebt habe. Man könnte jetzt eine eigene Predigt darüber machen, wie ist denn die Liebe Jesu zu uns gewesen? Sie war bedingungslos, sie war aufopferungsvoll, sie war selbstlos, sie war ewig. All diese Dinge können wir ein Stück weit auch nachvollziehen aus der Bibel heraus. Aber das ist die Qualität der Liebe, die Jesus eben auch an uns weitergibt. Und diese Liebe, die wir untereinander haben, ist dann ein Kennzeichen von uns Christen. Wie wir als Christen miteinander leben. Und somit sind wir damit ein öffentlich sichtbares Zeugnis für das, wie Gott sich Gemeinschaft vorgestellt hat. Wir sind Vorbilder, so wie wir untereinander in Liebe auch umgehen. Wir können also bei dem ersten Punkt einfach auch festhalten, der Konflikt, wenn ein Konflikt da ist und der mit Lieblosigkeit einhergeht, das ist nicht das, was Gott sich gewünscht hat. Spätestens dann, wenn wir merken, dass ein Konflikt auch mit Lieblosigkeit verbunden ist, dann entspricht das nicht mehr dem Wesen und dem Willen Gottes für Gemeinschaft. Und dann sollten wir hellhörig werden und sagen, nein, hier müssen wir dagegen steuern. Die nächste Frage ist, was ist denn überhaupt ein Konflikt? Ist eine Meinungsverschiedenheit schon ein Konflikt? Ist eine Diskussion, eine angeregte Diskussion schon ein Konflikt? Oder ist es vielleicht nur eine argumentative Auseinandersetzung? So hat jeder ganz unterschiedliche Vorstellungen, ab wann ein Konflikt ist. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall von einem Konflikt reden, wo eine emotionale Beteiligung auch besteht. Man sich persönlich angreift, wenn man merkt, dass die Emotionen hochgehen. Und in der Regel haben ja auch Konflikte eine Historie. Selten ist ein Konflikt nur situationsbezogen, sondern er kommt aus einer gewissen Historie, aus einer gewissen Erfahrung, die man miteinander schon hatte, auch zu diesem Thema. Und in der Regel ist man auch dann an einem Strudel, der sich ganz schnell auch eskaliert in einem Konflikt. Ich möchte das nur mal an einem Beispiel bringen, zum Beispiel diese theologische Frage, wenn ich in den Gemeinden rumkomme, merke ich, das ist immer wieder eine Frage, zum Beispiel die Frauenfrage. Es gibt unterschiedliche Meinungen, man kann unterschiedliche Theologen fragen, man diskutiert darüber, man kann sich die unterschiedlichen Bibelstellen auch nennen, man kann darüber nachdenken und beten, was dran ist und argumentieren in die eine oder andere Richtung. Und es kommt zum Austausch, es kommt zum Abwägen der Argumente und das ist noch kein Konflikt. Der Konflikt entsteht da, wo man anfängt, sich dann persönlich auch anzugreifen. Wenn man dem anderen die Meinung abspricht und sagt, das ist unbiblisch. Wenn man sagt, wenn du das glaubst, dann ja, bist du abgefallen vom Glauben. Wenn man pauschalisiert, wenn man dem anderen wirklich auch bewertet im Blick auf seine Beziehung zu Gott aufgrund seiner Meinung. Wenn man anfängt zu drohen und das geht bis dahin, dass Menschen dann auch sagen, wenn ihr das oder das lehrt, verlassen wir die Gemeinde oder wir spenden nicht mehr. Die Druckmittel sind dann auch unterschiedlich. Und da merken wir, da kommt Emotionalität rein. Du merkst es allein schon, wenn du deinen Blutdruck oder deinen Puls bei einem gewissen Thema spürst. Und wenn du merkst, dass bei einem Thema der Puls hochgeht, dann merkst du, das ist nicht mehr nur eine sachliche Diskussion. Und dann wird es gefährlich. Und dann merken wir, dass da eine Spannung auftritt, dass da ein Konflikt auftritt, der nicht nur mehr mit Liebe begegnet wird, sondern zu einem Kampf wird, zu einem wirklichen Konflikt. Meinungsverschiedenheit, die mit emotionaler Beteiligung eskaliert, das ist ein Konflikt. Aber wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie erleben wir denn die Konflikte? Und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Konflikt in der Apostelgeschichte 6 und möchte uns diesen Text aus Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 8 vorlesen. Es geht dort um die Diakonwahl. Das möchte ich heute gar nicht mal in den Mittelpunkt stellen, sondern es geht heute darum, wie kann man mit Konflikten umgehen. Apostelgeschichte 6. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einem Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor, die Apostel treten, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Soweit der biblische Text. Was passiert hier bei den ersten Christen in Jerusalem? Viele waren zum Glauben gekommen. Es war so eine richtig dynamische Aufbruchstimmung. Menschen kommen zum Glauben, die Gemeinde wächst, unterschiedliche Kulturen kommen zusammen. Es sind Juden da, es sind Heiden da, junge Leute, alte Leute. Ein gemischtes Volk war die Gemeinde, die sich dort getroffen hat. Es war eine erste Gemeinde. Sie hatte keine Tradition, keine Strukturen. Es war einfach schön, miteinander in den Häusern sich zu treffen, Abendmahl zu feiern, zu beten. Es war einfach diese Zeit der ersten Gemeinde. Aber es war eine Zeit der Verfolgung. Die Apostel waren wieder im Gefängnis gewesen. In den Versen vorher lesen wir das. Sie wurden geschlagen. Sie wurden dazu gedrängt, nicht mehr das Evangelium zu verkündigen. Aber sie predigten weiter. Es bekehrten sich immer mehr Menschen. Und solche dynamischen Aufbruchszeiten sind oftmals auch Zeiten, wo Konflikte entstehen. Nicht immer in Aufbruchszeiten, manchmal ist es auch, wenn man keine Ziele in der Gemeinde mehr hat, wenn man Langeweile in Anführungsstrichen in der Gemeinde hat. Aber hier war es eine typische Situation des dynamischen Aufbruchs, wo Konflikte entstehen. Das war schon ein Hammer, was passierte. Aufbruch, Erweckungszeiten und dann regen sich welche auf, nur weil sie nicht ordentlich das Essen bekommen. Schon eine Spannung, schon ein Konflikt. Was sagt uns dieser Text jetzt über Konflikte? Was sind Auslöser von Konflikten? Und ich möchte dich ermutigen, hör einfach mal und auch in dich hinein, ob du nicht solche Auslöser auch in deinem Leben kennst. Ein erster Punkt ist, ich bin übersehen worden. Ich bin nicht beachtet worden. Und ihr kennt das vielleicht auch aus eurem Leben, dass ihr manchmal in der Gemeinde den Eindruck habt, hey, die haben mich ja gar nicht gefragt zu diesem Thema. Warum durfte ich nicht auch meine Meinung nennen? Warum wurden meine Wünsche nicht gehört? Warum wurde ich übersehen? Und außerdem hatte ich letztens Geburtstag und keiner hat mir gratuliert. Keiner ist vorbeigekommen. Wie schnell sind wir beleidigt, sind wir verwundet, weil wir übersehen wurden? Weil wir meinen, man hat uns übergangen. Und schon ist ein Konflikt in Gang. Ein zweiter Punkt, der mir hier auffällt, was ein Auslöser von Konflikten ist, der fehlende Mut zur Vielfalt. Es war eine kulturübergreifende Situation. Juden waren dort, dann waren die Heiden da, die Hellenistinnen, diese griechisch sprechenden Leute. Ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe und sie waren zusammen und haben Gemeinde gelebt. Ganz unterschiedliche religiöse Prägungen. Die einen, die kamen eben aus dem Judentum mit diesen ganzen Traditionen, die sie gewohnt waren, wie sie ihre Religion gelebt hatten. und die anderen auf eine ganz andere Art und Weise. Kennt ihr das auch, diese unterschiedlichen Kulturen? Bei uns in Hannover ist es gang und gäbe, dass eben aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und Ländern Menschen im Gottesdienst sind und wir gemeinsam gestalten, wie Gottesdienst gefeiert wird oder wie wir Gemeinde leben. Und das sind schon Herausforderungen, wenn man so auch konfrontiert wird mit anderen Kulturen, anderen Arten, wie Glaube gelebt wird. Da kann ganz schön viel Konfliktpotenzial entstehen. Aber auf der anderen Seite hat Gott uns in dieser Vielfalt geschaffen. Und wir dürfen uns ergänzen und wir dürfen diese Vielfalt auch aushalten. Auch diese Andersartigkeit, die wir vielleicht in der Gemeinde auch erleben. Ein weiterer Punkt: Aushalten von sozialen Unterschieden. Und das ist etwas, das ist wirklich schwierig. Gerade dann, wenn wir Gemeinde als Mehrgenerationengemeinde verstehen, von Jung und Alt, von Witwen, wie es hier war, Witwenversorgung war das Problem, und jungen Leuten, da entsteht ein Sprengstoff, auch ein Sprengstoff unter den Generationen. Wie ist das mit der Musik? Wie ist das mit der Kommunikation, die sozialen Medien? Die einen, die sagen, das ist schlimm, die anderen sagen, boah, super, wie wir in Verbindung bleiben können. Und der Begriff der Sünde wandelt sich auch. Ich habe jetzt noch vor ganz kurzer Zeit gehört, wie jemand predigte, dass man eben während der Predigt nicht am Handy arbeiten sollte. Das ist Sünde. Dann fragt man die junge Generation und die sagt, wenn du mit einem SUV, so einer Spritschleuder vor die Gemeinde vorfährst, das ist Sünde. Und wir merken, wie die Generationen ganz andere Dinge für wichtig erachten. Da entstehen Konflikte. Hier waren es die Witwen. Wir kennen es vielleicht auch in anderen Bereichen. Alleinerziehende, die Schwierigkeiten haben, die Termine wahrzunehmen. Berufstätige, Selbstständige, alte, junge. Gemeinde ist ein buntes Volk von jung und alt. Und da entstehen ganz schnell auch Konflikte aus diesen unterschiedlichen sozialen Unterschieden auch. Ich habe das jetzt nur angerissen. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch daran erinnert, wie er es schon erlebt hat. Aber wie können wir jetzt damit umgehen? Wie erleben wir diese Konflikte und können letztendlich damit umgehen? Und was sind Fakten von Konflikten? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als erstes erstmal festhalten müssen. Konflikte sind ganz normal. Wer die Bibel durchliest, weiß, bei Kain und Abel beginnen bis in die Offenbarung, ich möchte mal sagen, auf fast jeder Seite geht es um Konflikte. Also es ist etwas Normales und ich glaube, wir dürfen nicht überrascht sein, dass es Konflikte gibt, sondern das Problem ist eher, wie gehen wir damit um? Hier in diesem Text in Apostelgeschichte 6 gibt es keine Bewertung dieses Konfliktes. Es wird hier nicht die Schuldfrage geklärt. Es wird hier nicht gesagt, das war schlimm, was dort passiert ist. Und ich glaube, das ist schon mal bemerkenswert, weil wir schnell dabei sind, wenn irgendwo ein Konflikt da ist, dass wir ganz schnell meinen, ja, wer hat denn jetzt Schuld? Es geht oftmals um Rechthaberei und wir möchten die Schuldfrage klären, anstatt dass wir Gottes Ziel im Blick haben, dass wir eine liebevolle Gemeinschaft miteinander haben. Deswegen müssen wir nicht immer Schuldfragen klären, sondern wichtig ist, wie klären wir unsere Beziehung untereinander. Gottes Ziel ist, dass wir wirklich miteinander Gemeinschaft haben und in Ordnung mit diesen Konflikten umgehen. Der zweite Punkt ist, dass Konflikte wesentlich komplexer sind, als wir oftmals denken. Die Auslöser für einen Konflikt sind oftmals Kleinigkeiten, wie hier vielleicht die Essensversorgung, dass sie eben auch beachtet werden. Aber was steckte vielleicht wirklich dahinter? Steckte dahinter vielleicht ein Konflikt, der schon zig Jahre im Raum steht? In einer Gemeindeberatung habe ich eben auch zu diesem Thema Konflikte ein Seminar gehabt, einen längeren Abschnitt und wir sind auf einzelne Punkte gekommen und plötzlich stellte sich raus, dass ein Konflikt mit dem Bau der Gemeinde zusammenhängt. Und dann habe ich so einfach mal lapidar gefragt, wann habt ihr denn hier überhaupt gebaut? Und dann kam die Aussage vor 30 Jahren. Und ich sage so, jetzt müsst ihr mir nochmal erklären, der Konflikt ist 30 Jahre her? Ja. Und er sagt, und geht's euch gut dabei? Freut ihr euch darüber? Nein. Und da wurde ganz schnell deutlich, dass die Konflikte, die heute entstehen, aus dem Alltag des Gemeindelebens, sind oftmals Konflikte, die aus alter Zeit herrühren, weil etwas nicht geklärt wurde. Von daher das Prinzip Eisberg, ihr kennt das, man sieht oftmals nur eine kleine Spitze des Eisberges und das ist unser Verhalten und das ist vielleicht der Auslöser des Konfliktes gewesen, aber der Konflikt steht wirklich unter der Wasseroberfläche, ist dieser große Bauch, der unterhalb des Wasseroberfläche auch steht. Hier war es vielleicht der Konflikt zwischen Juden und Heiden. Ihr Heiden wollt auf einmal auch gerettet sein? Ihr kommt doch gar nicht aus diesem Hintergrund. Das Judentum ist doch eben diese Geburtsstelle von dem Messias gewesen. Und da entstehen ganz schnell Konflikte, die an Kleinigkeiten dann ihren Auslöser finden, wie zum Beispiel der Essensversorgung. Von daher, ich finde es interessant, wie die Apostel und die Jünger das lösen. Nämlich es geht nicht um die Konfliktlösung, sondern es geht um die langfristige Ordnung der Gemeinschaft. Wie das eben mit einer neuen Struktur, mit Verantwortlichkeiten, Klarheit und Transparenz, wer ist jetzt für euch zuständig, auch gelöst wird. Aber noch einige weitere Fakten zu Konflikten. Konflikte beeinflussen Beziehungen. Und das ist etwas wie Gift in einer Gemeinschaft. Konflikte sind wie Gift, die einfach alles zerstören, was eben an Beziehungen da ist. Und in dieser Gemeinde, die einen Konflikt seit über 30 Jahren hatten, merkt man, wie jeder immer aufpasst. Ja, ich muss jetzt aufpassen, das darf ich nicht erwähnen, das ist lieber still darüber, Stillschweigen zu vereinbaren, damit nicht ein Konflikt hochkommt. Und man merkt, das vergiftet die Beziehung, man ist nicht mehr frei, um miteinander Gemeinschaft zu gestalten. Das andere ist, Konflikte verändern die Wahrnehmung. Man merkt, dass man nur noch beschränkt auf die Dinge schaut. Schwarz-Weiß denken. Entweder richtig oder falsch. Dazwischen gibt es keine Grautöne. Entweder so oder so. Und man merkt, wie die Wahrnehmung immer mehr wie so Scheuklappen einen den Blickwinkel verengen. Wir merken ja, in der Gemeinde, da ging es ja um was ganz anderes. Es war Erweckungszeit, es war Verfolgungszeit, es war eine Dynamik da. Menschen kommen zum Glauben, Tausende kommen zum Glauben. Die müssen versorgt werden, ihr geistliche Nahrung. Da muss auch vieles getan werden. Und dann merkt man, wie plötzlich eine gewisse Gruppe ihren Blick nur noch reduziert hat. Hey, ich wurde nicht beachtet. Und wir merken, dass wir in Konflikten oftmals, umso tiefer wir hineingezogen werden in Konflikte, einen beengten, verengten Horizont nur noch haben. Und wir sehen auch in der anderen Person nur noch den Konflikt und nicht mehr das viele andere, was Gott in der anderen Person an Segen für mich auch vorbereitet hat. Deswegen ist es oftmals an dem Punkt schon, dass man wirklich Hilfe auch von außen braucht, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Wie gehen die Apostel damit um? Als erstes, sie gehen aktiv auf die Konflikte zu. Sie haben gemerkt, da brodelt etwas. Da fühlt sich jemand nicht ordentlich behandelt. Und was ist die Folge? Sie gehen darauf zu und lassen nicht den Konflikt mal auslaufen, so nach dem Motto, na, die Zeit heilt schon irgendwelche Wunden. Nein, das ist ein Trugschluss. Ein Konflikt, der nicht bearbeitet wird, wird irgendwann hochploppen und dann zu einem Zeitpunkt, wo man es gar nicht erwartet oder braucht. Und von daher ist das für mich ganz wichtig, dieser Punkt, was die Apostel machen. Sie gehen auf Konflikte ein. Sie packen die Konflikte an. Und dieser Grundsatz ist wirklich etwas, was ich euch ans Herz legen möchte. Der Lothar Jung hat mal vor einigen Jahren eine Umfrage gestartet, eine Analyse, warum junge Leute auch Menschen die Gemeinde verlassen. Und der erste Grund, den er herausgefunden hat, ist Streit in der Gemeinde. Ungelöste Konflikte. Und wenn das Leute miterleben, sagen sie, nee, in so einer Gemeinde, wo man sich streitet, wo Konflikte nicht bearbeitet werden, möchte ich nicht sein. Ein zweiter Punkt. Also, sie gehen aktiv auf Konflikte ein und zum anderen, sie haben keine Angst vor Konflikten. Ich erlebe es immer wieder, dass man durch eine übertriebene Harmoniebedürftigkeit Angst hat, Konflikte anzugehen. Was wird passieren, wenn wir diese Sache jetzt anpacken? Wird dann die Einheit der Gemeinde in Gefahr kommen? Man hat Angst davor, vor den Folgen, und deswegen versucht man irgendwie, sich durch diese Konflikte durchzuboxen oder durchzugehen, ohne dass man irgendwie die eine oder andere Seite auch zu stark in den Vordergrund stellt. Aber es ist manchmal gut, wenn wir diese Angst ablegen und mit einer Klarheit auch an die Sache rangehen. Für mich ist ein typisches Beispiel Nathan bei David. Als David diese Schuld hatte und wo dieser Konflikt war mit Bathseba, mit Uriah, da hat Nathan ganz klar in das Leben von David hineingesprochen. Und er hatte keine Angst. Vielleicht hatte er Angst, aber Gott hat ihm die Kraft gegeben, dass er wirklich zu David gehen konnte, zu dem König, und ihm auch das sagen konnte, damit er in seinem Leben Vergebung erleben kann und Korrektur auch leben darf. Die Frage an dich: Wann hast du das letzte Mal es zugelassen, dass dir einer in deinem Leben etwas sagen durfte? Wann hast du dich das letzte Mal korrigiert in deinem Leben, in Konflikten, wo du durch einen anderen angesprochen wurdest und gemerkt hast, oh, da habe ich ja wirklich falsch gelegen? Lässt du das zu, dass andere in dein Leben hineinreden dürfen? Ein dritter Punkt: sie gehen aufgabenorientiert vor. Und das ist etwas Beeindruckendes. Die Apostel klären die Sache nicht selbst. Sie sagen, nein, wir sind für das Gebet zuständig, wir sind für das Wort Gottes zuständig. Hier brauchen wir Leute, die ganz viel Weisheit haben, also geistliche Größen, Seelsorger vielleicht auch, wie man sie beschreibt. Und die sollen sich um den Konflikt lösen, um die Konfliktlösung kümmern. Und das ist etwas, was mich hier auch beeindruckt. Man wird eben in Aufgaben hineingestellt. Man übergibt Verantwortungen, die dann auch sich darum kümmern. Man muss nicht alles selbst machen. Man darf auch Dinge abgeben. Man darf auch dann einfach sagen, wenn jemand verletzt wurde in einem Konflikt, jetzt brauchen wir einen Seelsorger und nicht einen Lehrer, der hier auch weiter führt. Also wirklich schauen, welche Begabung ist jetzt dran, um in diesem Konflikt auch weiterzukommen. Es müssen eben nicht immer alle zu allen Themen mitreden. Es gibt Schwerpunkte, es gibt Begabungen, und wir sollten dann auch denen, die diese Gaben haben, auch das zugestehen, dort auch entsprechend den Konflikt zu lösen. Und zum anderen, Konflikte decken einen Mangel auf. Es war hier der Mangel der Versorgung der Witwen. Es ist einfach so, dass die Apostel weitergesehen haben. Sie haben einfach über diesen Konflikt der Essensversorgung ja weitergesehen und gesagt, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Klarheit in den Verantwortlichkeiten. Es wurde gesagt, du bist verantwortlich jetzt dafür. Und das war wohl vorher nicht geklärt. Und die einen haben sich drum gekümmert, die anderen, niemand wusste, wer ist denn jetzt eigentlich dafür zuständig. Und ich glaube, das ist gut, wenn solch ein Mangel auch aufgedeckt wird durch einen Konflikt, dass man dann nicht nur den Konflikt löst, sondern auch den Blick bekommt für den Mangel, den dieser Konflikt auch aufgedeckt hat. Und das ist letztendlich auch der nächste Punkt. Es geht um eine Neuordnung der Beziehungen. Nämlich, es geht nicht nur darum, den Konflikt zu lösen. Das hätte man auch sagen können, hey, komm, hier, kauft beim Aldi ein und gebt das ja Essen dorthin, das macht ihr jetzt. Nein, es wurde eine grundlegende Veränderung in der Struktur und in den Verantwortlichkeiten vorgenommen. Es wurde also diese Beziehung, die da war, neu gestaltet und neu geordnet. Aber für mich ist eben hier auch wichtig, dass diese Neuordnung in meinem Herzen beginnt. Ich selbst muss mich hinterfragen, welchen Punkt habe ich jetzt in diesem Konflikt auch, wo stehe ich in diesem Konflikt, wo ich etwas tun muss. Nicht immer ist es gleich Schuld und Vergebung. Manchmal wird auch zu schnell gesagt, so hier bei dem Konflikt, bitte geh zu dem anderen und entschuldige dich. Und dabei war gar nichts mit Schuld vorliegend. Hier ging es auch nicht um Schuld. Hier musste keiner um Vergebung bitten oder sonst etwas alles. Da muss man immer abwägen, was ist wirklich passiert. Der falsche Umgang mit Konflikten führt aber schnell zu Schuld, die entsteht, weil man lieblos miteinander umgegangen ist. Und wenn Schuld vorliegt, ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir auch einander vergeben. Aber aus einer Freiwilligkeit heraus und nicht aus einem Muss, sondern dass ich freiwillig auch auf den anderen zugehen kann und sagen kann, ich bitte dich um Vergebung für das, was im Konflikt war oder wie ich mit dir umgegangen bin in diesem Konflikt. Aber seht immer dies an dem Punkt, dass nicht die Vergebung das Ziel ist, sondern die Neugestaltung der Gemeinschaft. Die Vergebung ist ein erster Schritt, damit ihr wieder eine liebevolle Gemeinschaft gestalten könnt. Und da können wir uns an Jesus orientieren. Wie war das denn bei Jesus? Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns Vergebung zu bewirken. Und wir haben Vergebung, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel war die vollendete, liebevolle Gemeinschaft mit Gott. Dazu musste die Vergebung der Schuld her, aber wir dürfen das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wenn wir nur bei der Vergebung stehen bleiben, dann werden wir in den Konflikten, in denen wir vielleicht auch in der Gemeinde stehen, in irgendein Muster kommen, wo diese Konflikte immer wieder auftauchen, weil wir nicht die Beziehung untereinander neu geordnet haben, sondern nur vielleicht die eine kritische Situation geklärt haben, aber nicht unsere Beziehung auf neue Füße gestellt haben. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich auch die Beziehung, wenn Konflikte da waren, wenn ihr sie gelöst habt, auch auf eine neue Ebene stellt. Die Beziehung zueinander. Redet darüber, wie ihr jetzt miteinander umgehen wollt, woran ihr lernen wollt im Umgang miteinander, wie ihr neu auch vielleicht Strukturen schafft, wie ihr Verantwortlichkeiten und Klarheit und Transparenz schafft, je nachdem, wie der Konflikt geartet war. Aber sprecht offen darüber, wie ihr jetzt miteinander umgehen wollt, damit nicht ihr in ein Muster kommt, was sich immer wieder wiederholt und wo es dann immer wieder geht, dass man sich gegenseitig eben beschuldigt, dass Konflikte entstehen, man vergibt sich wieder und keine zwei Tage später ist man wieder in demselben Konflikt drin, weil man nämlich nicht diese Beziehung neu geordnet hat. Und wie diese Neuordnung der Beziehung aussehen kann, möchte ich euch einfach mitgeben in einem Bibeltext. Und der Bibeltext, den braucht man gar nicht groß auslegen, weil der ist so klar und deutlich, also dass es, glaube ich, jeder verstehen kann. Und das schreibt Paulus den Philippern in Philipper 2, Vers 2 und 3. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Gigantisch, was hier steht in diesem Bibeltext. Und es ist so einfach. Es ist ja nicht schwierig, dass man das versteht. Haltet entschlossen zusammen. Was hält euch denn zusammen? Ist es die gleiche Meinung und Sicht zu irgendeiner Frage? Oder ist es dieses Gerettetsein in Jesus Christus? Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, sagen wir. Und was kann uns trennen von der Liebe meines Bruders oder meiner Schwester? Begegnet einander in Liebe, in selbstloser Liebe. Ist deine Liebe wirklich unabhängig vom Verhalten des anderen? Oder machst du deine Liebe abhängig von dem Verhalten des anderen, wie er zu dir steht? Und dann steht hier, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Ist mir das Ziel der Gemeinschaft wichtiger als die Rechthaberei? Hier wird von Rechthaberei gesprochen. Möchtest du Recht haben oder möchtest du Gemeinschaft mit deinem Bruder und deiner Schwester haben? Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz haben. Jesus hat uns gesagt, dass wir mit aller Kraft, mit allem Verstand, mit unserer ganzen Herzen und Seele den Nächsten lieben sollen. Und dass wir nicht mit unserer ganzen Kraft und mit unserem ganzen Verstand und mit unserem ganzen Wissen und Verstand unser Recht durchboxen sollen, sondern es geht um Liebe. Demut zueinander haben, von den Geschwistern höher denken als von sich selbst. Kann ich die Meinung des anderen einfach auch stehen lassen, wenn sie ganz entschieden anders ist als meine Meinung? Kann ich mich auch darunter stellen? Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht auf das eigene Wohl. Wann geht es dir denn gut? Wenn es dir gut geht oder wenn es dem anderen gut geht? Bist du auf das Wohl des anderen bedacht oder Hauptsache das, was du denkst, wird durchgezogen? Das sind gewaltige Aussagen. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das kann wie so ein Stachel sein, auch in deinem Herzen. Weil du genau merkst, an der oder jener Stelle bin ich angesprochen worden, wo Gott jetzt zu dir geredet hat. Und ich wünsche dir, dass du das jetzt dir merkst, wo du angesprochen wurdest, wo Gott zu dir geredet hat, wo du vielleicht ansetzen kannst, auch in deinem Herzen Veränderungen zu bewirken, damit du vielleicht der Friedensstifter sein kannst in den Konflikten, in denen ihr lebt. Ich denke, dass hierin der Schlüssel liegt, um Konflikte zu lösen, um Konflikte, den Umgang miteinander auch auf eine neue Ebene zu stellen. Ich hatte am Anfang Johannes 13 vorgelesen, dieses Gebot, was Jesus sagt, dass wir einander lieben sollen, mit seiner Liebe, selbstlos, aufopferungsvoll, bedingungslos. Das ist herausfordernd. Aber Jesus sagt, das sollen wir tun. Ich möchte euch ermutigen, am Schluss ein Gebet, was ich euch mitgebracht habe, auch mit zu beten vielleicht. Vielleicht bist du in der Lage, das einfach mitzubeten. Und wenn nicht, du kannst es ja auch nochmal nachlesen, glaube ich. Ihr habt das ja in der Mediathek auch noch, diese Texte, wenn dir das jetzt zu viel wird. Aber ich wünsche dir, dass du dieses Gebet einfach auch durchsprechen kannst und beten kannst. Lass uns das Gebet jetzt einfach mal vorlesen und dann schauen wir, wie du auch damit umgehen willst. O Jesus, der du freundlich und demütig bist, erhöre mich. Befreie mich, Herr Jesus, vom Wunsch, geliebt zu werden, geehrt zu werden, bewundert zu werden, um Rat gefragt zu werden, anerkannt zu sein.